Ja, schönen guten Abend und vielen herzlichen Dank für die Einladung zu dieser Veranstaltung, die mir sehr, sehr wichtig erscheint. Und ich fange einfach gleich an. Die Wahrheit ist, ich bin gebeten worden, 30 Minuten zu sprechen und darauf habe ich mich jetzt auch eingerichtet. Also bitte ein bisschen Geduld. Gut, manche sagen, dass heutzutage kaum mehr eine gesellschaftliche Debatte verstanden werden kann, ohne auch den impliziten Rassismus dieser Auseinandersetzungen zu verstehen. Rassismus scheint überall zu sein. Er hat sich ausdifferenziert, verbreitet. Fast möchte man sagen, er sei ubiquitär geworden. Dies steht, zumindest in Deutschland, im krassen Gegensatz zu einer bislang systematisch verknappten Diskussion über Rassismus und dazu korrespondierend einer allgemein verbreiteten Unkenntnis darüber, was Rassismus eigentlich ist. Zugleich geschehen aber auch zwei Dinge, die ich mal ganz banal so bezeichnen möchte und über die ich in dem Vortrag reden möchte. Rassismus hat sich verändert, Bernd Scherer hat es schon angedeutet, und die Dinge sind noch komplizierter geworden. Was an Überlegungen zum aktuellen Stand des Rassismus existiert, den man als Neorassismus bezeichnet oder jüngst auch kritisch als Diskussion um den Begriff des Postrassismus, das aber eher in den USA und im Anschluss an die Präsidentschaft von Barack Obama. Was man da diskutiert hat, möchte ich entlang einem konkreten Fall aufgreifen und ein paar Fragen danach aufwerfen, wie dies unsere Analysen von Rassismus heute vielleicht herausfordern kann. Ein paar kurze Bemerkungen dazu vorab. Fälle, so auch der NSU-Fall, der für diese Veranstaltung zumal für seinen nicht öffentlichen Teil eine so eminent wichtige Rolle spielt, gelten immer als irgendwie räumlich oder zeitlich abgeschlossene Ereignisse oder Prozesse. Das Bekanntwerden des NSU-Falls im Jahr 2011, wie andere rechtsextreme und rassistische Gewalt, die inzwischen auch vor Gerichten in Deutschland verhandelt werden, hat aufgrund der schieren zeitlichen Länge, ihrer im Geheimen verübten Brutalität, mit einer solchen Kraft der Öffentlichkeit die Präsenz rassistischer Gewalt demonstriert, dass seitdem vielleicht eine leichte Verschiebung in der Akzeptabilität über die Rede von Rassismus sowie insbesondere von institutionellem Rassismus, nämlich aufgrund der Verwobenheit der Sicherheitsdienste in den Fall, existiert. Oder sagen wir so, man kann jetzt nicht mehr darüber sprechen. Wenn wir aber von Rassismus sprechen, dann meinen wir nicht nur diese Ereignisse oder Organisationsformen der Rechten, die fälschlicherweise immer noch von vielen als Ausnahme, Ausfälle oder Ausdrücke von Rückwärtsgerichtetheit bezeichnet werden. Diese Interpretationen der NSU-Morde neutralisiert ja, normalisiert sie gar. Worüber wir reden, wenn wir von Rassismus sprechen und den NSU-Fall einordnen können und müssen, ist vielmehr von seinem strukturellen Gehalt. Vor allem aber von der analytischen Kraft des Begriffs, von dem ich sagen würde, dass er sie trotz aller Schwierigkeiten noch weiter besitzt und dass er uns erlaubt, grundsätzliche und zentrale Fragen unserer Gegenwart aufzuwerfen. Es geht dabei um einen Rassismus, der über einen Fall oder über eine Serie von Fällen hinausgeht und der die Textur unserer Gesellschaften betrifft. Wenn ich also hier den Versuch einer Beobachtung an einem Beispiel wage, dann geschieht es in dem Geist, in dem ich den konkreten Fall symptomatisch lese, signifikant dafür, vielleicht eine weitergehende Aussage treffen zu können und zu verstehen, wie in der aktuellen Konjunktur Rassismus funktioniert, eingesetzt und zum Spielball sehr unterschiedlicher Kräfte wird. Mit solchen Analysen stehen wir allerdings noch ganz am Anfang. Erlauben Sie mir bitte noch eine weitere Vorbemerkung, bevor ich mich genauer dazu erkläre. Dass Bülent Küçük mir heute Abend die große Freude erweist, meinen Vortrag zu kommentieren, ist rein zufällig. Ich habe es mir nicht ausgesucht, das waren die Veranstalterinnen. Ebenso habe ich mir den Fall vorher nicht überlegt, über den ich sprechen werde. Das geschieht zeitlich kontingent. Explizit möchte ich auch sagen, dass für den Fall und seine konkrete politische Bedeutung Rassismus eigentlich gar nicht so wichtig ist. Aber vielleicht erscheint mir gerade deshalb so interessant, ihn mal für eine Rassismusanalyse zur Anwendung zu bringen. Der Fall, über den ich sprechen möchte, ist der Fall Deniz Yücel. Deniz Yücel, manchen auch bekannt unter seinem Twitter-Account-Namen @besserdeniz oder auch aufgrund der Kampagne #FreeDeniz, ist nicht nur ein Türkei-Korrespondent der Tageszeitung Die Welt. Yücel war zuvor als Journalist bei der Taz und davor bei der Jungle World. Er ist auch ein sehr, sehr guter und enger Freund von Freunden und er sitzt nun seit 2 Wochen in einem Gefängnis in der Nähe von Istanbul. Angeklagt wurde er zunächst wegen, ich zitiere, Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung, Datenmissbrauch und Terrorpropaganda. Dann, nochmal Zitat, Propaganda für eine terroristische Vereinigung und Aufwiegelung der Bevölkerung. Schließlich adressierte vor ein paar Tagen der türkische Premierminister Tayyip Erdogan den Fall persönlich und bezeichnete Yücel als Agenten der deutschen Regierung und PKK-Vertreter. Ein Ende seiner Inhaftierung ist zurzeit nicht abzusehen und unter Bedingungen des Ausnahmezustandes, in dem die Türkei sich seit dem Putsch im Juli 2016 befindet, ist dies ohne Prozess prinzipiell für 5 Jahre möglich. Ich denke, der Fall ist den in Deutschland lebenden hier Anwesenden bestimmt bekannt, hat er doch tagelang die Berichterstattung in den Medien geprägt und Kampagnen zu seiner Freilassung losgetreten, die selbst auf dem Dach des Springer Verlag Gebäudes in der Rudi-Dutschke-Straße, zu dem die Tageszeitung Die Welt gehört, zu lesen ist. Dort sieht man sein Antlitz neben jener Forderung Free Dennis. Warum bietet sich der Fall Dennis Yücel und eine Reihe von anschließenden Beobachtungen zu einer symptomatischen Lektüre der gegenwärtigen Konjunktur des Rassismus an? Oder dessen, was ich als nach dem Neorassismus, mit dem Titel suggeriert habe und gerne heute Abend mit Ihnen diskutieren möchte. Mit der Analyse einer Konjunktur meine ich, durchaus bezogen auf die Tradition der Cultural Studies, eine gesellschaftliche Transition markiert durch ein krisenhaftes Ereignis oder eine Situation sowie die Unmöglichkeit, danach so zu handeln oder so zu denken wie zuvor. Mir geht es dabei darum, kritische Punkte herauszuarbeiten, die markieren, worum es geht, beziehungsweise was auf dem Spiel steht. Es geht also um eine widersprüchliche Konjunktur, deren gemeinsame kritische Punkte wir reflektieren sollten. Ich spreche darum auch gerne von Konjunkturen des Rassismus. Die Komplexität und Widersprüche, die diesen Fall ausmachen, scheinen mir relevant. Sie alle betreffen in gewisser Weise den veränderten Horizont der Nationform von Staaten in der Welt, was man lapidar auch mit Globalisierung bezeichnet hat, und einen darüber sich verändernden Rassismus. Diesen zentralen, wenn auch sicher nicht einzig relevanten Zusammenhang für eine Analyse von Rassismus möchte ich hier in 6 Punkten zunächst beschreibend nachgehen. Erstens, fangen wir mit der Möglichkeitsbedingung der Arbeit von Dennis Yücel an. Wie wir wissen, ist die Repression der kritischen Medien in der Türkei gravierend. In keinem anderen Land der Welt sind aktuell so viele Journalisten und Journalistinnen inhaftiert oder ins Exil gegangen. Dazu kommt, dass eine Reihe von Auslandskorrespondenten die Lizenz entzogen bzw. erst gar nicht zuerkannt wurde. Trotz dieser Situation üben zahlreiche Journalistinnen aus Deutschland und der Türkei weiterhin ihre kritische Tätigkeit aus. Dennis Yücel konnte allerdings nur als Auslandskorrespondent arbeiten, weil er in der Konstruktion eines national verfassten Bürgerrechts gesehen eine Ausnahme darstellt. Er verfügt über die doppelte Staatsbürgerschaft, nämlich die deutsche und die türkische. Der in die Konstruktion dieser national verstandenen Bürgerschaft eingeschriebene Widerspruch wurde so zur Bedingung der Möglichkeit seiner Arbeit und ist nun die Bedingung der Möglichkeit seiner Inhaftierung. Interessant scheint mir dabei ein weiterer Aspekt der Doppelstaatlichkeit. Bei gesellschaftlichem Erfolg der Doppelstaatsbürgerinnen entbrennt stets eine Art Streitfall darüber, zu welchem Staat jemand gehört. Im Fall von Yücel benutzt die Türkei seine türkische Staatsbürgerangehörigkeit, um ihn zu verfolgen, und die deutsche Regierung verteidigt ihn, weil er auch Deutscher ist. Zweitens, die Nationform der Türkei befindet sich mit dem Staatsprojekt der regierenden AKP von Premierminister Tayyip Erdogan in einer Krise, in der die alten Widersprüche der Konstruktion des türkischen Nationalstaats unter Atatürk auf neue Widersprüche treffen. So bestand das AKP-Projekt zunächst in dem Versuch einer Überwindung des Kemalismus und damit auch des türkischen Nationalismus. Auch wenn die AKP, wie der Politikwissenschaftler Tanil Bora in einer hervorragenden Klassenanalyse des Rassismus nachgezeichnet hat, ihr politisches Projekt gegen die alte Nomenklatura und die sogenannten weißen Türken durchsetzen mussten, jonglierten sie weiter mit den rassistischen Narrativen eines Systems, das sie abzusetzen angetreten waren. Die Türkei als das Projekt Atatürks war zugleich die Realisierung, top-down und staatlich verordnet, eines säkularen Projekts mit einem dieser historischen Entwicklung immanenten Rassismus. So macht die Bildung und ideologische Konsolidierung der Türkei mit dem Genozid an den Armeniern und der Zwangstürkisierung der Kurden deutlich, mit welch gleichzeitigen und widersprüchlichen Methoden Rassismus operieren konnte und kann. Diese Widersprüche beschränken sich nun aber nicht nur auf die Diskussionen in der Türkei. Hier wiederum spielte Rassismus, man könnte sagen, zwischen Deutschland und der Türkei eine nicht unerhebliche Rolle. Die 2016 im Deutschen Bundestag verabschiedete Armenien-Resolution machte deutlich, wie sehr eine sich entsäkularisierende Türkei abhängig ist von den alten Kräften des völkischen, der rassistischen Vereinheitlichung. Erdogan richtete sich in zwei Ansprachen explizit gegen jene Abgeordneten mit türkischer Herkunft, unabhängig davon, ob sie an der Abstimmung teilgenommen hatten, und evozierte Rassismus in widersprüchlicher Weise gleich in zwei verschiedene entgegengesetzte Richtungen. So sagte er einerseits, die Abgeordneten hätten mit dem Türkentum nichts zu tun und ihr Blut sei verdorben. Sie seien außerdem, hier anspielend auf die PKK, der verlängerte Arm der separatistischen Terrororganisation in Deutschland. Das Blut der Abgeordneten solle man in einem Labortest untersuchen, auch wenn die Beschaffenheit ihres Blutes eigentlich uninteressant sei. Es komme vielmehr darauf an, was sie täten und in wessen Namen. So wundert es vielleicht nicht, dass Deniz Yücel ausgerechnet das vorgeworfen wird. Durch seine Berichterstattung über die kurdische PKK habe er sich selbst, so suggeriert zumindest der Anklageprozess, zu einem ihrer Aktivisten gemacht. Andererseits, und das ist bemerkenswert, denn hier folgt auf den affirmativen Bezug auf Rassismus ein kritischer Bezug, rief er in seiner Rede die Folgen des Kolonialismus in Afrika, den Völkermord an den Herero und Nama durch das Deutsche Reich sowie die Kongo-Konferenz zur Aufteilung Afrikas unter den europäischen Staaten in Berlin auf und formulierte dies nun aber als Vorwurf gegen die deutsche Regierung. Drittens, wie wir alle wissen, sind im Zuge der Anwerbeverträge zwischen der deutschen und der türkischen Regierung in den 1960er Jahren und danach etwa 3 Millionen Menschen aus der Türkei nach Deutschland migriert. Ein anderer Teil kam, viele in Form des politischen Exils, nach dem Militärputsch 1980 in der Türkei. Das alles hat, so könnte man lapidar sagen, einen lebhaften Austausch zwischen beiden Teilen dieser Region in Gang gesetzt, der auf allen Ebenen des gesellschaftlichen Lebens verläuft. Die Türken, von denen wir gerade gehört haben, dass sie so einheitlich nicht sind und wie sie unter anderem lange Jahre auch in der Wissenschaft als eine ethnische Gruppe gehandelt wurden, stehen außerdem gewissermaßen paradigmatisch für ein Objekt des Rassismus in Deutschland. Die Kampagnen des in den 1980er Jahren amtierenden Innenministers Friedrich Zimmermann, in denen er diesen Menschen aufgrund ihrer zugeschriebenen Identität, kulturellen Identität vorwarf, nicht integrationsfähig zu sein, sind ebenso in das kollektive Gedächtnis der hiesigen türkischen Community eingegangen, wie auch die Brandanschläge in Mölln und Solingen Anfang der 1990er Jahre. Und nicht zuletzt spielt hier auch die bereits erwähnte Mordserie des NSU, die ausgerechnet kurz nach den Feierlichkeiten zum Anlass des 50-jährigen Anwerbeabkommens zwischen Deutschland und der Türkei bekannt wurden, eine erhebliche Rolle. Viertens, Rassismus, so habe ich anfangs erwähnt, ist in Deutschland eher schwach thematisiert worden. Seine Analyse ist zwar immer wieder diskutiert, seine Praktiken auch bekämpft worden. Wie man sich gegen Rassismus zur Wehr setzt, ist Gegenstand von Alltagsverstand und zahllosen kulturellen Produktionen bis hin zu Comedy-Events. Den Rassismus zu kapitalisieren, professionalisieren und auszubauen, verstanden hat aber nun die AKP, als sie vor Jahren begann, gezielt Kampagnen in Deutschland zu lancieren, um die hiesigen Wähler für ihre Anliegen zu mobilisieren. Ein fernes, aber doch beschützendes türkisches Normkollektiv ist dort feilgeboten und explizit auch das Integrationsdispositiv deutscher Ausländerpolitik infrage gestellt worden. Mit allerhand symbolischen und ästhetischen Praktiken, mit gezielter Netzwerkstiftung in Bezug auf ökonomische, politische und kulturelle Keypersons aus der Community ist eine Stimmung geschaffen worden, die das ansässige potenzielle Long-Distance Electorate einer Imagined Community in den autoritären Umbau der Türkei einbinden sollte. Fünftens. Es ist nun diese Konstellation, die eine wild entbrannte Diskussion in Deutschland darüber ausgelöst hat, ob in der erschwerten bilateralen Situation, die die Inhaftierung Deniz Yücel's ausgelöst hat, ob also in dieser Situation Mitglieder der türkischen Regierung Wahlkampfauftritte in Deutschland vor dem Verfassungsreferendum in der Türkei absolvieren dürfen, für die oft große Hallen angemietet werden, um diese über Jahre bearbeitete Bevölkerung davon zu überzeugen, am 16. April in der Türkei für die Einführung eines Präsidialsystems zu stimmen, das die Gewaltenteilung weitgehend aufheben und die Kraft des Parlaments erheblich schwächen würde. In der Türkei wird nun bemerkenswerterweise die Diskussion um das Pro und Contra eines öffentlichen Rederechts von AKP-Mitgliedern in Deutschland mit dem Verweis auf die Geschichte des Rassismus, Nazi-Deutschland, attribuiert und zu skandalisieren versucht. In Deutschland ist in den Reaktionen anlässlich der Inhaftierung von Yücel eine Diskussion ausgerechnet darüber inszeniert worden, ob eigentlich Auslandskorrespondenten in der Türkei deutsche-türkische Herkunft sein dürfen, weil ihre Neutralität beschädigt sein könnte. Darüber hinaus ist von innertürkischen Konflikten zu hören, die auf deutschem Boden ausgetragen würden. Und dieser Logik folgend würde dann auch für eine Beschränkung demokratischer Rechte plädiert. Sechstens und letzter Punkt. Und so geschieht es dann auch. Deniz Yücel hatte in seiner Rolle als Journalist für die Taz den Populisten Thilo Sarrazin nach Erscheinen seines rassistischen Buches »Deutschland schafft sich ab« im Jahr 2010 scharf angegriffen und seine Abschaffungsliturgie verhöhnt. Seine oft messerscharfen und polemisch-sarkastischen Kommentare finden sich nun ausgerechnet da wieder, wo man unter dem Hashtag FreeDeniz eine Kampagne zu seiner Freilassung lanciert hatte. Diese werden nun gegen ihn gewendet. Yücel, so die Anklage, hätte keine Solidarität verdient, denn er sei, so ein AfD-Funktionär, trotz deutschem Pass kein Deutscher. Solche Verhöhnungen sind auf dem Account so oft zu lesen, dass sie von einer rechtsextremen Troll Factory stammen müssen, von einer planmäßig organisierten, anonymisierten Hetzkampagne. Weniger anonym hat sich auch Pegida-Gründer Lutz Bachmann geäußert. Bei Facebook schreibt er, so stand in der Taz, den Ausgang des Referendums in der Türkei, bei dem es möglicherweise im Anschluss auch um die Einführung der Todesstrafe gehen könnte, vorwegnehmend, ich zitiere, um es drastisch auszudrücken, gibt es in der Türkei die Todesstrafe? Wenn ja, wäre die Hinrichtung von Schmierfink Deniz mal wieder ein guter Grund hinzufahren. Ich komme nun zu meinen abschließenden Überlegungen. Alle die bisherigen Beschreibungen der komplexen Verflechtungen rassistischer Geschichten und ihrer Gegenwart treffen auf der globalen Bühne aufeinander. Sie artikulieren sich aber dann ganz konkret in Forderungen nach der Beschränkung demokratischer Rechte, die und gerade im Erstarken einer alten neuen Rechten mit der Rede von der Unvereinbarkeit von Kulturen einhergeht. Nach dieser Logik kann Gruppen keine Rechte in einer liberalen Gesellschaft zuerkannt werden, da diese eben nicht kulturell neutral sind. Vielmehr von klaren Vorstellungen von der gleichen Wertstellung und Würde der Individuen ausging. So ist nur schlüssig zu fordern, dass Kulturen, hier als Ethnos gedacht, die nicht die grundlegenden Prämissen liberaler Demokratien teilen, keinen gleichen Schutz erwarten dürften. Undemokratisch sind immer die anderen, weshalb wir Toleranten ihre Intoleranz nicht dulden können, ob in Deutschland oder der Türkei. Diese Haltung aber lässt rassistischen Ausgrenzungspraktiken einen sehr großen Spielraum. Die Komplexität, in der Rassismus hier in diversen Widersprüchen mal das Regierungshandeln bestimmt, mal diskursiv und moralisierend Verwendung findet, in den unterschiedlichen Geschichten und Narrativen das Nahe und das Ferne zusammenbringt, was wiederum im hohen Maße durch die Geschichte der Migration geprägt ist, all dies lässt die provokative Frage auftauchen, die ich an mich selber richte. Wenn das alles Rassismus ist, wo liegt dann noch die spezifische analytische Kraft und der kritische Gehalt des Begriffs? Und mir ist durchaus bewusst, dass ich einen sehr allgemeinen Begriff von Rassismus hier zunächst angelegt habe, um den möglichen Horizont analytischer Dimensionen zu öffnen. Mein Plädoyer hier ist aber nicht im Sinne einer Vereinheitlichung und Verallgemeinerung von Rassismus. Ich glaube, das Gegenteil ist der Fall. Die Heterogenität von Rassismen, die mit ihrer Proliferation, das heißt Verbreitung, einhergehen, stellt vermutlich die größte Herausforderung für unsere Analysefähigkeit dar, macht eine Übersetzbarkeit in andere Kontexte kompliziert und zugleich nötiger denn je und konfrontiert uns mit den Grenzen des Rassismus selbst. Die zu beobachtbare Ausbreitung eines Rassismus ist dabei von einer konstitutiven Ambivalenz geprägt. Zwar mag uns, was ich am Fall Ugel an Beobachtungen zusammenzutragen versucht habe, als eine ältere Vorstellung von Kultur vorkommen, als Rassismus von fixen Kulturen, die durch andere fixe Kulturen bedroht werden, aber ich denke, wir beobachten etwas ziemlich Verschiedenes. Auch Rassismus ist von Globalisierung betroffen. So kann in Deutschland eine klare Unterscheidung zwischen der indigenen und der exogenen Bevölkerung kaum noch gezogen werden. Das lange stillschweigende Übereinkommen in Deutschland, nachdem früher alle automatisch wussten, wer deutsch ist, ohne dass Zugehörigkeit hätte begründet werden müssen, ist brüchig geworden. Zugleich werden in der Diskussion zunehmend soziale und biopolitische Dimensionen diskursiv verbunden, Klassen- als auch Geschlechterverhältnisse somit auf neue Weise mit Rassismus artikuliert. Das führte unter anderem dazu, dass Rassismus keine zwei großen Lager von rechts und links begründet, vielmehr verlaufen Argumente im und durch diese quer und wechseln die Seiten oder treten als das eine auf und sind das andere. Dies ist geradezu ein Markenzeichen rechtspopulistischer Diskurse geworden, wie wir sie heute nicht nur bei Erdogan, sondern auch im Auftauchen anderer autoritärer Figuren wie Putin, Trump, Orban, Kuczynski, Wilders, Le Pen und den Diskursstrategien der entsprechenden Parteien wie UKIP, FPÖ oder AfD beobachten. Die neuen Akteure dieser rechten Politik können heute offen anerkennen, dass ihre Kulturen veränderbar sind, dass sie nicht essentialistisch sind, dass sie sogar erfunden werden können, dass sie Kulturen ohne Basis sind, dass sie offen und vielleicht sogar postmodern sind. Aber es sind immer noch deren Kulturen, die fixiert und dogmatisch sind. Kurz, wir sind global und die anderen an ihre Kultur gebunden. Das scheint mir doch eine neue Konfiguration, in der heute die Zuschreibungen kollektiver Identitäten funktionieren und im Verhältnis zur Bürgerschaft zusammengesetzt sind. Methodologisch und begrifflich existieren inzwischen eine Reihe von Vorschlägen, wie wir unsere Gegenwart, wenn wir sie in globalen Dimensionen und relational verstehen wollen, wie auch immer provisorisch fassen können. Stichworte sind hier verflochtene Geschichte, Metaphern von Scales und Scapes, die Lateralität von Räumen sowie die Proliferation von Grenzen. Begriffe wie Regime, Assemblagen, Dispositive und nicht zuletzt der für diese Veranstaltung gewählte Begriff der Apparatur oder auch der Konjunktur setzen auf eine Ebene, in der die Analyse von Akteuren zentral für die Analyse wird. Dieses ansehnliche Vokabular verweist auf die zahllosen Versuche, nicht mehr in Stabilitäten, sondern in Prozessen zu denken und in Verhältnissen. Es geht darum, damit die Spannung zwischen kulturellen Strukturen einerseits und kulturellen Praktiken andererseits innerhalb der Prozesse der rassistischen Subjektivierung verstehen zu können. Subjektivierung, so verstehe ich das, ist stets ein Feld der Spannung, als ein Austragungsort von gesellschaftlichen Konflikten. Was ich am Fall Ugel zeigen wollte, ist, dass sich dieser Austragungsort gegenwärtig verlagert und die Neuordnung rassistischer Grenzierung beinhaltet. Sollte ich also in ein paar Worten die Schlüsselelemente für die aktuelle Transformation von Rassismus benennen, würde ich von einer Verschiebung von einer extensiven zu einer intensiven Definition von Rassismus im Zuge seines Verhältnisses zum Nationalismus sprechen. Aber nicht nur da. Während das klassische moderne Konzept von Rassismus seine Außengrenzen, sein anderes stets markierte und damit seine Grenzen definierte, scheint er heute eher nach innen zu arbeiten, sich innerhalb politischer Räume flexibel an soziale und kulturelle Praktiken anzupassen. Rassismus entsteht, und das würde ich weiterhin für seine eigentliche und primäre Definition halten, wo Formen herrschaftlicher Ungleichheit von Menschen aus einem genealogischen Schema abgeleitet werden. Und mit Genealogie meine ich hier die Vererbung. Dieses genealogische Schema, so hat auch Etienne Balibar in seinen Arbeiten zu Rassismus prägnant herausgearbeitet, beruhen stets auf den historisch aber je unterschiedlichen und veränderbaren Vorstellungen anthropologischer Differenzen. Zum einen bezeichnen Differenzen hier die Grenze des Menschen selbst, also sein Verhältnis zur Maschine, zum Tier, zum Göttlichen oder zum Übermenschen. Und in der Geschichte des Rassismus finden wir eben diese Spielarten wieder. Die Vorstellung über den Untermenschen und den Übermenschen, die Vorstellung über jene Nichtmenschen, weil sie an Gott zu glauben nicht in der Lage sind und so weiter. Zum anderen definieren die Differenzen das Verhältnis der Menschen zu sich selbst, als krank und gesund, als männlich und weiblich, als deviant und kriminell, als das eigene und das Fremde, mal als Rasse, dann als Kultur. Aber diese anthropologischen Differenzen sind nun nicht nur durch die Operationen der Macht definiert, sondern auch durch die Formen des Widerstands geprägt, jenseits des Rahmens des modernen Nationalstaates. Und weil diese anthropologischen Differenzen unser Zusammenleben so stark bestimmen, sich politische Fraktionen darum herum gruppieren, sich zu ihrer Verteidigung oder zu ihrem Untergang verschwören, müssen wir uns fragen, unterscheiden wir heute anders, unterscheiden wir andere und gäbe es nicht gerade deshalb heute die Möglichkeit, anders zu sein? Hinweise darauf gibt es auch in dem Fall Yücel. Zahlreiche Kolleginnen und Kollegen, Freundinnen und Freunde, die sich mit ihm solidarisiert haben, greifen zum Beispiel nicht auf eine Ethnisierung seiner Person zurück, wie es viele andere getan haben. Und auch das wirkt, glaube ich, wie eine Zäsur. Vielen Dank fürs Zuhören.